Hallo und herzlich willkommen zu Episode 51 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Den aufmerksamen Hörerinnen und Hörern ist vielleicht der große zeitliche Abstand zu Folge 50 nicht entgangen. Lag nicht daran, dass wir uns auf der Jubiläumsfolge ausgeruht haben, sondern mir ist erstmals passiert, was größeren Podcasts vielleicht öfter mal passiert. Wir haben nämlich ein tolles Interview mit dem HR-Chef eines tollen Berliner Unternehmens aufgenommen, der dann das Interview kurz nur noch Communications oder PR geschickt hat, und die wollten dann ungefähr 2/3 dessen, was wir aufgenommen haben, kürzen. Das hat dann am Ende nicht so richtig Sinn gemacht, sodass es Ende März entgegen dem, was ich vorhatte und möglicherweise auch angekündigt habe in Folge 50, keine Folge gab. Ich hoffe, ihr seid dennoch gut durch die Ostertage gekommen und kann schon versprechen, dass diese neue Folge entschädigen wird für das, was wir dann eben alle nicht gehört haben, also ich. Wir haben nämlich Nada Ina Power zu Gast und werden mit ihr über den Digital Markets Act sprechen, also über die Regulierung von Plattformen und deren praktische Auswirkungen. Mit mir durch diese Folge führen wird unser langjähriger Kollege Lars Thies, als unser Kartellrechtler Teil von Team IP. Hallo lieber Lars, schön, dass du da bist, und vielleicht stellst du dich den Zuhörenden mal kurz vor.
Hallo Martin. Ja, hast ja schon eigentlich viel zu mir gesagt. Langjähriger Kollege, bin seit 2009 bei Herting, damals noch Studi, quasi Gewächs der Kanzlei, seit 2018 Anwalt und habe bei uns in der Kanzlei schon eine ganze Menge Stationen durchgegangen. Vor allen Dingen den Bereich Prozessrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht und Kartellrecht, zurzeit, wie Martin sagte, Team IP, und ja, im spannenden Alltag des Juristenlebens angekommen.
Genau, ja, 15 Jahre, alter Schwede. Lars, wie viele Kolleginnen und Kollegen eben schon hier angefangen, bevor er fertiger Anwalt war. Jo, bevor wir mit Nada sprechen, ja, schnallt euch da schon mal an, kann ich jetzt schon versprechen. Zunächst die obligatorische Schreibtischfrage. Du hast gerade erzählt, Daily Business IP. Vielleicht tauchen wir da mal ein. Was liegt auf deinem Schreibtisch? Womit beschäftigst du dich zurzeit?
Lustigerweise würde ich jetzt gerade die zwei spannendsten Fälle, die ich habe oder aus meinem Blick für mich am spannendsten zurzeit sind nicht Daily Business IP, sondern bewegen sich so ein bisschen im allgemeinen oder klassischen Wettbewerbsrecht und Vertragsrecht. Also es handelt sich jetzt nicht so um klassisches Urhebermarkenrecht, was ich sonst viel mache. Vor allen Dingen, also das erste Thema, das ist was Größeres, ist der aktuelle Bereich der künstlichen Intelligenz. Ist gerade ein Prozess, den wir führen, wo es in der Frage so um den Kernpunkt geht, was ist denn eigentlich, was versteht man unter auf künstlicher Intelligenz basierender Software, und was kann der Hörer, der dann oder der Vertragskunde, der sowas in einem Vertrag liest, was kann er sich darunter vorstellen?
Okay, ihr streitet euch also, bevor überhaupt in Kraft ist, geschweige denn anwendbar ist, schon um die Auslegung des AI Act. Was ist künstliche Intelligenz?
Ja, halbwegs. Also natürlich irgendwie, wie gesagt, AI Act ist noch nicht richtig anwendbar. Und ist denn dementsprechend natürlich auch nicht Streitgegenstand. Ich glaube aber schon, dass das Gericht, die Richterin, das irgendwie in Betracht ziehen wird. Es handelt sich konkret um eine Software aus 2009. Damals war an den AI.
Sehr früh. Das
also genau. Lustigerweise, es gibt Rechtsprechungen, also nicht dazu, aber schon vor 2009 war das Wort künstliche Intelligenz zumindest dem Bundespatentgericht nicht ganz fern. Ich glaube, das Verständnis, was künstliche Intelligenz ist, hat sich auch in den Jahren natürlich geändert. Hier handelt es sich halt um eine Software 2019. Da wird sich dann zeigen, also 2019 kannte auch noch kaum einer ChatGPT oder sowas. Damals war wahrscheinlich noch eine ganz andere Vorstellung von künstlicher Intelligenz. Und dementsprechend wird sich das Gericht jetzt damit beschäftigen müssen. Insbesondere auch der Frage, wie viel oder in welchem Bereich und in welchem Umfang 2019 dann Human in the Loop sein durfte, musste, erwartet werden konnte.
Kann man sagen, warum das jetzt überhaupt drauf ankommt, dass da dass da KI drin war? Also haben die KI versprochen und jetzt ist keine drin? Oder?
Genau, es wird im Kern geht es darum, es wurde KI versprochen. Konkret unsere Mandanten haben KI versprochen und die Gegenseite sagt, es war keine KI drinne. Mhm. Jetzt streiten wir uns halt ein bisschen darum, wie die Software, wie die ausgelegt war, ob das KI entspricht, ob das der Vorstellung von KI damals entsprochen hat. Und wir hatten eine spannende Verhandlung, 1,5 Tage, also einen Tag und einen zweiten Tag zur Hälfte, Anfang des Jahres, Zeugenvernehmung, super spannend, super anstrengend. Entscheidung des Gerichts sollte eigentlich heute kommen, wurde jetzt nochmal der Verkündungstermin. Der Verkündungstermin wurde jetzt nochmal klassischerweise verschoben.
Weil die Richterin sich noch nicht überlegt hat, wie es denn.
Es ist halt kniffliges Thema.
Wie gibt es denn insgesamt, gibt es denn Rechtsprechung zu dem Thema, was KI ist? Ich habe ja mal gehört, das fand ich ganz eindrucksvoll, also etwas ist dann keine KI mehr, wenn es alle nutzen und funktioniert, siehe DeepL. Wo ja keiner sagen würde, das ist jetzt KI, weil es einfach so gut funktioniert. Aber gibt es denn Rechtsprechung dazu?
Ich habe es schon angesprochen, es gibt Rechtsprechung der Patentgerichte von vor 10 Jahren, 15 Jahren. Sonst gibt es da echt nicht viel, also nichts Neueres an Rechtsprechung. Und diese Patentrechtsrechtsprechung, die behandelt sich dann natürlich rein um die patentrechtliche Schutzfähigkeit von Software, die als künstliche Intelligenz bezeichnet wird oder dann irgendwelche Erfindungen, die von dieser künstlichen Intelligenz gemacht worden sind und stellt weniger die Frage, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz?
Nutzt uns oder euch nicht so furchtbar viel wahrscheinlich. Du hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt, 2 Fälle hast du mitgebracht. Was ist der andere?
Ja, zurzeit berate ich auch Mandanten im Bereich des Online-Coachings. Das ist also Unternehmen und Online-Unternehmensberatung, Business-Beratung. Das ist ein Markt, der in den letzten Jahren enorm gestiegen ist, extrem populär geworden ist, und sich gerade in den letzten 2 Jahren auch juristisch sehr spannend bewegt hat, ausgehend vor allen Dingen von einer Entscheidung des OLG Celle, das dann gesagt hat, irgendwie ja, für diese Online-Coachings, gerade im B2B-Bereich gilt das Fernunterrichtsschutzgesetz, das ist eigentlich ein Verbraucherrecht. Das ist ganz spannend.
Ist mir nicht ganz unbekannt, auch die Entscheidung, weil ich für meine Seminare da für die Anwaltakademie, da jetzt praktisch alle Vierteljahre mache ich das, Fortbildung für Fachanwaltskollegen und Kolleginnen. Und da geht es auch immer mal wieder um die Anwendung des Fern-USG auf Coachings. Und ich sag mal so, man versteht schon, warum sich Leute, die solche Verträge schließen, da jedenfalls bei manchen, natürlich nicht deinen Mandanten, aber bei manchen minder seriösen Anbietern da lösen wollen von dem Vertrag, weil es halt, das ist ja, sagen wir mal so, schneller reich werden mit Internet, ist ja auch ein Business-Coaching. Keine Ahnung, worum es da jetzt bei euch geht. Also OLG Celle sagt, anwendbar für den B2B-Bereich. Wie kommen die dazu? Oder ist das nicht ein Verbraucherrecht?
Wie ich schon gerade angesprochen. Also grundsätzlich sagt, also das Fernuniversitätssicherheitsgesetz sagt erstmal, es ist anwendbar, wenn es Kenntnisse vermittelt werden, Kenntnisse und Wissen vermittelt wird in einer räumlichen Trennung oder überwiegenden räumlichen Trennung, gegen Entgelt und ein Lernerfolg erzielt wird und der auch überwacht wird. Und es klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so fern, auch das OLG Celle gesagt hat, vor allen Dingen, weil das Gesetz nicht ausdrücklich den Begriff Verbraucher nutzt, sondern Teilnehmer. Lässt sich schon gut diskutieren, wenn man aber dann irgendwie überlegt, das ist ein Gesetz aus den 70er Jahren.
Fern-Uni Hagen, ne, ist so ein bisschen das. Muss es damals schon so, sagen wir mal, minder seriöse Anbieter gegeben haben, die dann in irgendwelchen Garten-, Auto-, Frauenzeitschriften annonciert haben, hier mit unserem Kurs verdienst du Millionen. Und Und dann gab es halt da nichts. Ne? Deshalb hat man das, glaube ich, es gibt ja auch eine Zulassungspflicht. Man muss da sich anmelden bei einer Behörde, damit man überhaupt so eine Kurse anbieten darf. Und das ist natürlich heutzutage in Zeiten von 2 Klicks von Insta weg, bin ich bei meinem Coach natürlich ein bisschen anders. Ne?
Ja, es ist, das Gesetz hat halt die aktuellen, irgendwie den modernen, die modernen Plattformen oder die modernen Kommunikationsmittel gar nicht im Blick gehabt. Ja. Und auch dieses, ob das nun B2B, B2C anwendbar ist. Ich glaube, natürlich gibt's wahrscheinlich auch in der Branche schwarze Schafe, sowohl, also gerade was B2C ist, da diese ganzen, die verkaufen das dann, glaube ich, als Persönlichkeitsentwicklung oft, um dem Fernunterrichtssicherheitsgesetz dann zu entgehen. Aber die meisten auf dem Markt sind eigentlich meines Wissens nach legitime Anbieter. Und das ist immer, ich meine, dass Leute sich lösen wollen, wird immer der Fall sein. Ich finde den spannend, den Fall vor allen Dingen spannend, weil man erstmal kreativ sein muss, irgendwie darauf zu kommen, irgendwie aus dem 70er-Jahre-Gesetz auf das wieder zu stoßen, das jetzt im ersten Blick eigentlich gar nicht so Anwendung findet, weil wenn ich sage Unternehmensberatung, dann denke ich nicht an Fernunterricht.
Ja, genau, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Punkt. Das ist ein anderer Punkt des Fernunterricht, es ist ja, wie gesagt, die Rechtsprechung ist lustig, da geht es ja zum Teil darum, dass die Leute sich, oder das Fernunterrichtsschutzgesetz deshalb nicht anwendbar ist, weil keine Kenntnisse vermittelt würden, nichts, sondern ja, Persönlichkeitsentwicklung sei
nicht
Kenntnis.
Das ist die neueste Rechtsprechung.
Und dann, dass man nicht den Lernerfolg nicht kontrolliere, wenn man also nur Fragen habe in One-to-One-Calls, dann sei das keine Kontrolle. Also mir scheint da jetzt ja eher in die Richtung zu kippen, dass das dann doch nicht anwendbar ist auf die Durchschnittscoachings. Naja, und du berätst sozusagen Mandanten dabei, wie sie ihren Dienst ausgestalten, damit der da möglichst nicht runterfällt.
Genau, das ist so das Ziel. Beratung macht es natürlich, also die aus juristischer Sicht spannende, volatile Rechtsprechung, was spannend ist, es zu beachten, wie es sich entwickelt, ist natürlich macht es in der Beratung unheimlich schwierig, weil man den Mandanten weniger konkrete Aussagen geben kann, aber das ist unser täglich Brot. Das ist dann eine Risikoabschätzung, aber das kennst du ja aus dem Alltag. Und bei dir so?
Bei mir im Alltag? Risikoabschätzung? Ja, Risikoabschätzung spielt tatsächlich bei mir auch eine Rolle, wie immer. Also wir haben nämlich die ersten konkreten Projekte zum Data Act. Wer davon noch nie gehört hat, sollte mal in Folge 47 Sharing is Caring mit dem Datenberater Hubertus von Rönne reinhören. Oder in unserer Academy, aber die ist ja nur intern. Die haben wir nämlich vor ungefähr 2 Stunden über den Data Act sozusagen in unserer internen Fortbildung gesprochen. Es geht ganz grob gesagt darum, dass Nutzer vernetzter Produkte einen Anspruch auf die bei der Nutzung anfallenden Daten bekommen. Alle Daten, die nach dem Kauf eines Gerätes zum Hersteller gefunkt werden, sollen nun also auch der Nutzer haben dürfen. Der Hersteller selber soll die Daten nur noch nutzen, wenn er eine Datenlizenzvereinbarung mit dem Kunden schließt. Und das Ganze gilt in großen Teilen ab September 2025, manche Sachen im ersten Jahr später, aber September 25 ist so die erste große Frist.
September 25, das ist ja noch 1,5 Jahre hin knapp. Das heißt, also es gibt schon Mandanten, die sich frühzeitig drum kümmern, die dann irgendwie, haben sie aus der DSGVO gelernt oder?
Ja, genau, das ist genau der richtige Gedanke. Mit der DSGVO hatten wir ja tatsächlich Mandanten, die irgendwie 2014, 15 jede Verästelung der da noch lange nicht beschlossenen DSGVO kannten und andere, die am 22. Mai 2018, also 3 Tage vor Wirksamwerden, kamen und sagen, ja, was müssen wir denn da machen? Und wir hatten ja Jubiläumsfolge 50 mit dem Jan Wittroth von Zalando auch gesprochen darüber, dass wohl schon viele zu spät angefangen haben mit der DSGVO und dass man das jetzt bei AI Act Compliance und dann eben auch bei Data Act Compliance wahrscheinlich nicht nochmal machen sollte, den Fehler. Und in der Tat ist es so, und wenn man mal in die Fälle reinschaut, dass der Anwendungsbereich des Data Act ist relativ weit. Viele Unternehmen, vor allem eben erstmal Hersteller, sind davon betroffen. Ein konkretes Projekt, was wir jetzt haben, betrifft den Hersteller eines oder von Lautsprechern, also so Bluetooth-Boxen oder auch Wi-Fi-Boxen. Und die müssen sich jetzt ganz konkret Gedanken machen, wie sie bis September 2025 compliant sein sollen, wie sie also ihren Kunden genau die Daten zur Verfügung stellen können, die sie selber von den Endgeräten bekommen.
Der Lautsprecher schickt Daten von meinem Haus irgendwo in die Welt?
Das hört sich erstmal ein bisschen creepy an und der Hersteller hier ist allerdings tatsächlich so, dass der da jetzt gar nichts creepy weiter vorhat, sondern alles, was die nach Hause schicken und auch nur, wenn der Nutzer entsprechend eingewilligt hat, sind Crash Reports. Also immer, wenn der Lautsprecher abstürzt, dann lassen die sich ein Datenpaket schicken, um sozusagen ihre Produkte besser zu machen, um zu gucken, ob sie vielleicht ein neues Software-Update rausschicken müssen aber um solche Absturznachrichten geht es da letztlich.
Und mit dem Data Act kann ich dann jetzt quasi die Absturznachrichten einfach mal mir selbst rausgehen lassen.
Ausdrucken, an die Wand hängen, damit du endlich weißt, welche Daten du da hast. Alle Nutzer haben einen Anspruch auf die Daten, die im Rahmen der Erstellung eines solchen Crash Reports jetzt an unsere Mandantin gesendet werden. Die Probleme, die dabei bestehen, kann man sich gut vorstellen. Bevor wir zu dem Problem kommen, vielleicht noch der Satz, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen, ich sag mal, despektierlich gesprochen, sinnlos an. Wozu soll ich diese Daten haben? Hintergrund des Data Act ist, und wie gesagt, hört mal rein in die Folge mit dem Hubertus, da haben wir das deutlich detaillierter erklärt. Hintergrund ist eben, dass die EU-Kommission, die EU möchte, dass es eine Art Free Flow of Data, einen Datenbinnenmarkt gibt und dass eben alle möglichen Daten, die so anfallen bei der Nutzung von allen möglichen Produkten, nicht nur Lautsprechern, sondern auch Traktoren, Druckmaschinen, Windräder, dass die eben der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und möglichst monetarisiert und genutzt werden können. Genau, Probleme, die es gibt, liegen so ein bisschen auf der Hand. Zugang zu Daten wäre ein Problem. Wie kommen die Leute ran an die Daten? Aus Sicht des Data Acts sollen die Daten Access by Design möglichst direkt aus dem Endgerät ausgelesen werden können. Das geht natürlich nicht so einfach. Wenn meine Lautsprecherbox das bisher nicht vorsieht, da gar kein USB-Anschluss dran ist, dann kann ich auch kein USB-Kabel reinstecken. Und klar, die sind über Wi-Fi ansteuerbar oder über Bluetooth, aber da muss ich irgendwie die Schnittstelle auch so bauen, dass darüber die Daten, die nach Hause gefunkt werden, übertragen werden können. Bei den Mandanten, mit denen haben wir jetzt verschiedene Szenarien, verschiedene Dinge überlegt, das über die App zu realisieren. Wie gesagt, manche deren Produkte funktionieren so, bei anderen braucht man gar keine App. Deshalb wird nun auch überlegt, ob man es eben nicht als Access by Design umsetzt, sondern dass man quasi eine Anfrage stellen kann, hallo, was kriegt ihr denn da für Daten von mir?
Und wie diese Anfrage, also wie wird dann identifiziert, ob dann überhaupt ich der bin, der quasi dessen Gerät gerade gecrashed ist?
Hast du Angst, dass ich deine Daten anfordere bei den Mandanten?
Klar. Ich nicht, aber ich stelle mir natürlich vor, irgendwie, ich kaufe mir so ein Gerät, log's irgendwie mal ein und irgendwann nach 3 Jahren verkaufe ich es weiter. Genau. Mach mir natürlich als der 0815 Verbraucher und auch wahrscheinlich, also auch ich als Jurist mach mir dabei meistens keine Gedanken drum. Aber dann kommt jemand und dann stellt er plötzlich eine Anfrage an den Hersteller und sagt, gib mir doch mal alle meine Daten, und dann gibt er dir alle, also nicht nur die Daten, seitdem er das gekauft hat, von dir weitergekauft hat, sondern kriegt dann irgendwie alle Daten, auch deine eigenen Daten.
Absolut valider Punkt, gute Frage, die wir auch mit dem Mandanten diskutiert haben. Es ist natürlich auch nicht nur so, dass dass das sozusagen bei der Weiterveräußerung des Geräts ein Problem ist. Es ist ja schon so, wenn ja, die müssen ja wissen, wessen Daten sie an wen schicken. Und das haben sie ja gar nicht, zumal sie ja der Hersteller sind und das Gerät möglicherweise gar nicht selber verkauft haben. Ja, natürlich muss man verhindern, dass man jemand die Daten eines Dritten schickt. Und deshalb wird jetzt bei den Mandanten überlegt, ob es der Angabe eines Identifiers bedarf, der auf dem Endgerät steht, zum Beispiel ein Aufdruck ist, ja, und den man halt nur haben kann, wenn man das Gerät besitzt, dass ich eben nicht deinen Identifier da angeben kann. Und bloß der muss natürlich dann wiederum beim Hersteller hinterlegt sein. Die müssen dann eine Liste haben mit ihren Identifiern. Und derzeit jedenfalls ist das nicht realisiert, weil sie diese Information gar nicht brauchen und in ihrem ERP-System zum Beispiel da nicht hinterlegt. Also ja, wie gesagt, wenn die über Reseller gehen, über einen Großhandel vielleicht, dann erkennen die ihre Kunden ja auch gar nicht. Also viele schwierige neue Probleme.
Spannend. Also es wird sich wahrscheinlich viel bewegen in vielen Branchen, richtig?
Auf jeden Fall. So sieht es aus. Wir kriegen jetzt zurzeit wirklich praktisch im Wochenrhythmus neue Anfragen dazu. Ja, viel Bewegung.
Krass. Cool.
Ja, so sieht das aus, aber jetzt wird es noch viel cooler, denn jetzt ist unser heutiger Gast dabei und uns zugeschaltet aus München. Bei uns ist nämlich Dr. Nada Ina Power, wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut. Ja, hallo liebe Nada.
Hallo, ich freue mich über die Einladung, vielen Dank.
Bist du in München überhaupt? Weil du bist ja auch Wienerin,
ja,
glaube ich.
Ja, ich bin immer im Office. Ja.
Ah, okay, sehr gut. Das sehen ja die Zuhörer nicht. Aber ich war, glaube ich, einmal war ich mal im MPI da. Aber ob das jetzt dasselbe Office ist, kann ich schlecht beurteilen. Ja, prima. Also, dem einen oder anderen dürftest du bekannt sein. Du warst nämlich kürzlich bei unseren Sportrechtskollegen von Liebling Bossmann im Podcast. Hört da mal in Folge 35 rein, liebe Zuhörenden, wenn ihr ein flammendes Plädoyer für die Besonderheiten des Sports gerade im Zusammenhang mit dem Kartellrecht hören wollt. Also, absolut. Hörenswert, du bist Sportlerin, Langstreckenläuferin konkret. Eigentlich müssten wir dich noch für unseren Firmenlauf im Tiergarten hier in Berlin rekrutieren. Deine Bestzeit habe ich gesehen, 5 Kilometer 15,40. Ich glaube, da könntest du 2 Runden schaffen, während wir eine rennen. Insofern schon krass. Du hast für Österreich an den Europameisterschaften teilgenommen, warst mehrfach österreichische Meisterin über die 1500. Durch und durch Leistungssportlerin. Jetzt haben wir dich aber nicht wegen deiner beeindruckenden Sportlerinnenkarriere hier, sondern weil du zudem promovierte Expertin im Wettbewerbsrecht bist. Du bist wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb und dort in der Abteilung Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, also im IP-Recht tätig, wobei du auf das Wettbewerbsrecht, konkret das Kartellrecht, deine Forschung sozusagen konzentriert hast. Ja, und einer deiner Forschungs- und Veröffentlichungsschwerpunkte ist eben die Plattformökonomie und damit die Plattformregulierung. Also die Frage, wie müssen wir Plattformen regeln, damit es keine Wettbewerbsverzerrung gibt? Das haut doch so ungefähr hin, oder?
Das haut ungefähr hin, das ist genau richtig. Definitiv, also ich habe meine Diss damals im Kartellrecht geschrieben und in der HBL ist man selbstverständlich dem Anspruch, hat man den Anspruch, breiter aufgestellt zu sein und ich versuche hier auch die Einbettung der neuen Digitalregulierung, die ihre Voraussetzungen teilweise auch bis ins Zivilrecht hat, einem eher breiteren unter breiteren Gesichtspunkten zu analysieren und zu bewerten. Und da ist natürlich das MPI perfekt, weil hier ein reger Austausch mit anderen Wissenschaftlern stattfindet, auch aus anderen Mitgliedstaaten, die teilweise ihre Inputs einbringen, die wir aus unserer deutsch-österreichischen Brille vielleicht gar nicht haben. Und es ist sehr hilfreich, wenn man gerade über Verordnungen spricht auf europäischer Ebene.
Warum brauchst du denn Plattformregulierung? Also sind moderne Plattformen denn aus deiner Sicht irgendwie wettbewerbsschädlicher als so herkömmliche klassische Online-Shops?
Ja, also kurz zurück, das Ganze geht zurück auf die letzten Jahre der Kartellrechtsdurchsetzung, vor allem des Marktmissbrauchsverbots. Es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass auf diesem Plattformmärkten sehr starke Marktkonzentrationstendenzen bestehen. Das ist dadurch geschuldet, dass Plattformen, um es jetzt mal auf den englischen Begriff zu sagen, sind tätig als Intermediaries. Also sie sind einfach nur Intermediäre, die dafür einspringen, zwei Marktseiten miteinander zu verknüpfen und hierdurch Effizienzen vorzustellen. Wenn ich mit meinen Studenten jetzt über die Plattformen rede, dann sage ich grundsätzlich, findet ihr sie gut oder schlecht? Selbstverständlich sind die meisten sie gut. Warum? Wir haben sehr viele Vorteile durch die Plattformen bekommen. Also Plattformen per se sind nichts Schlechtes. Sie erleichtern uns sehr viele Tätigkeiten in unserem täglichen Leben. Sie erleichtern für Unternehmen eine Reduktion ihrer Transaktionskosten durch einfach simplere Verknüpfungen von Marktseiten, simplere Spreading ihres Angebots sozusagen auf dem Markt. Also Plattformen haben extrem viele Effizienzen und Vorteile, deswegen wollen wir sie auch nicht missen. Allerdings ist es so, dass die Erfahrung gezeigt hat, durch ihre Charakteristika, auf die ich gleich eingehen werde, bestehen eben auf diesen Plattformmärkten sehr starke Tendenzen zu einer Markt- und damit Machtkonzentration. Was bedeutet das? Das heißt, Plattformen, die einmal eine gewisse Userbase und eine gewisse Nutzer und gewerbliche oder das jetzt gewerbliche oder private Nutzer haben durch ihre Charakteristika, auf die ich eben gleich eingehen werde, die Tendenz sehr leicht weitere zu bekommen. Für uns Nutzer ist es leichter, wenn wir ein, zwei Apps oder Features haben, die wir regelmäßig nutzen können, das sind unsere Daten schon drin und das erleichtert dadurch uns nicht ständig eine neue Suche zu vollziehen. Ich gehe eben gleich auf die Charakteristika ein und dadurch ist es eben so, dass hier sich herauskristallisiert hat, dass besonders die amerikanischen Digitalkonzerne auch am europäischen Binnenmarkt eine unglaublich starke Stellung erhalten haben und dadurch ein Marktzutritt für neue, innovative Unternehmen immer schwieriger wird. Ja, das im Endeffekt führt es schließlich dazu, dass durch diese Marktzutrittsschranken für neue Unternehmen sehr stark die Innovation neuer Produkte und Dienstleistungen gehemmt wird. Ja, und das ist natürlich immer schlecht, weil als Konsumenten profitieren wir von Wettbewerb dadurch, dass wir das bestmögliche Produkt, also eine hohe Qualität, mit viel Auswahl verschiedenster Arten dieses Produkts zu einem möglichst geringen Preis bekommen. Ja? Und wenn diese Marktzutrittsbarrieren von anderen Unternehmen bestehen, dann haben diese großen Unternehmen nicht mehr den Anreiz, weiter innovativ sich weiterzuentwickeln und ruhen sich auf ihrer Marktstellung aus. Dadurch haben sie auch weiter die Möglichkeiten, ihre eigenen Geschäftsbedingungen so zu setzen, wie sie es wollen, um andere überhaupt zuzulassen. Und wir sind dem sozusagen ausgeliefert, da wir ja keine andere Auswahlmöglichkeit mehr haben. Das ist jetzt kurz in a nutshell, warum diese Marktkonzentrationstendenzen bestehen. Und auf die Charakteristika gehe ich gleich ein. Aber diese Fälle, also den DMA haben wir vor allem dem zu verdanken oder die Plattformregulierung, dass die Fälle im Wettbewerbsrecht immer schwieriger geworden sind und immer länger dauern. Plattformmärkte sowie digitale Märkte sind aber sehr schnelllebig. Ein Unternehmen kann innerhalb von kürzester Zeit, wenn es keinen Umsatz macht, hier bankrott gehen und das Ganze muss flotter funktionieren. Und deswegen hat sich die Europäische Kommission dafür stark gemacht, dass wir nicht nur das Wettbewerbsrecht und dessen Instrumente haben in Form einer Ex-Post-Kontrolle dieses Verhaltens, sondern dass wir jetzt vorab bestimmte strenge Regularien für diese digitalen Unternehmen haben.
Genau, DMA, den Digital Markets Act hast du gerade schon erwähnt. Der ist ja jetzt sozusagen das wesentliche Instrumentarium, die großen amerikanischen Konzerne an die Kandare zu nehmen. Ja, welche Ziele, vielleicht fangen wir damit mal an, verfolgt der DMA und was sind so die, wie werden die angegangen? Was hat man sich da auf EU-Ebene überlegt?
Genau, also die Ziele des DMAs sind, also DMA steht für Digital Markets Act. Das ist die Abkürzung auf Englisch und das ist nichts anderes als eine europäische Verordnung. Verordnungen sind unmittelbar anwendbar in den Mitgliedstaaten und es ist die Verordnung für bestreitbare und faire Märkte, um es jetzt mal auf Deutsch gesagt zu haben. Da hat man schon ihre zwei Hauptziele gehört. Bestreitbarkeit soll erleichtert werden und Fairness. Was ist das eine, was ist das andere? Bestreitbarkeit, das ist eben die der Wunsch, dass man mehr Wettbewerb auf diesen verkrusteten Märkten schafft. Das heißt, andere Unternehmen sollen überhaupt die Chance bekommen, auf diese Märkte ohne diese Zutrittsbarrieren, die bestehen, tätig werden zu können, auf diesen Märkten tätig werden zu können. Ja, das ist die Bestreitbarkeit für andere. Ich erkläre dann auch nochmal gleich, warum das so schwierig ist. Und die Fairness betrifft den Faktor, der ist natürlich heiß diskutiert worden, ob der Begriff Fairness auch wirklich hier angemessen ist. Im Wesentlichen geht es einfach darum, dass wir eine ausgeglichenere Verhandlungsbasis brauchen. Ich habe schon gesagt, diese starken Konzerne können durch ihre eigenen Terms and Services festlegen, wer überhaupt auf ihnen, also zum Beispiel den App Store, hinein kann. Ja, wer wird noch zugelassen? Und wenn ein Unternehmen angeblich diese Terms of Services nicht erfüllt, dann lassen wir nicht mal zu. Das zeigt schon, dass wir allein, wenn wir zurück ans Zivilrecht denken, hier schon gar keine ausgeglichene Verhandlungsbasis haben. Und weiteres Ziel der Fairness ist, dass auch die Unternehmen, die hier ein innovatives Potenzial in den Markt einbringen, auch ihre Früchte davon reifen, to reap their benefits sozusagen, ja. Wir haben ja schon öfter erlebt, dass diese Plattformen gewisse Dienstleistungen einfach nicht mehr innovativ selbst entwickeln, sondern von anderen Unternehmen kopieren, aufgrund ihrer Größenvorteile dann ausnutzen können und weiter auf den Markt geben und damit das andere Unternehmen schon verdrängt haben durch diese simple Kopie. Das heißt, das verhindert, dass diese Innovation eigentlich der Person oder dem Unternehmen zugutekommt, der das eigentlich entwickelt hat, da er schon vom Großen verdrängt und ausgegrenzt wurde. Das heißt, das sind diese zwei Ziele und auf dessen Basis sind diese Verpflichtungen aufgebaut. Um jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen, was sind jetzt diese Charakteristika, warum ist es so schwer, hier reinzukommen? Der erste Charakteristika, den ich nennen wollte, ist sehr wichtig, das sind diese sogenannten Netzwerkeffekte. Was bedeutet das? Also früher hatten wir so ein Netzwerk, existiert innerhalb einer Firma und erlaubt es der Firma dort, weitere Assets zu nutzen. Jetzt ist es so, das Netzwerk wird umso wertvoller für beide Marktseiten, desto mehr Nutzer auf beiden Seiten hinzutreten. Wir denken uns allein an Airbnb als Beispiel einfach nur. Für einen Host ist es natürlich sehr wichtig, dass hier sehr viele Kunden bestehen könnten, die sein Apartment mieten. Und für die Kunden ist es wiederum sehr wichtig, dass er in einer Stadt, in der er eine Unterkunft sucht, extrem viel Auswahl hat. Und wenn wir diese Zulaufeffekte jetzt nehmen, dann haben die einen selbstverstärkenden Effekt, weil wir sehen, dass natürlich wollen immer alle diese Plattform nutzen, wo schon eine gewisse Basis vorhanden ist. Dadurch ist es nicht mehr proportional zur Nutzung steigend, sondern sozusagen self-enhancing und disproportional erlaubt es der Plattform, ihre Größe rasch zu verbreiten. Führt sich zurück auf diese sozusagen Skaleneffekte. Für die Plattform selber ist es dann gar nicht mehr teuer, wenn sie einmal diese ganze Funktion und ihr eigenes Netzwerk installiert haben, hier noch weitere Nutzer und Kunden aufzunehmen. Das sind die Transaktionskosten, verringern sich für beide Seiten enorm und die Plattform kann durch diesen Größenvorteil sofort ihr Angebot auch verbessern und ihre Daten auch somit spezifischer ausrichten. Und allein wenn wir auch an Google denken und an Google Maps, wollen wir natürlich das deswegen teilweise lieber als Apple Maps nutzen, weil sie bessere Daten über Staus haben. Das heißt, durch diese Netzwerkeffekte, durch die Rolle von Daten, auf die sie zugreifen können, die von gewerblichen Nutzern und Endnutzern eingestellt werden und durch diese extremen Skaleneffekte haben es diese Plattformen sehr leicht, wenn sie einmal etabliert sind, ihre Stellung nicht nur weiter auszubauen, sondern auch in andere Dienstleistungen auf dem Markt überzugehen. Sie können sich so in andere Märkte, die sie bisher noch gar nicht bedient haben, fortentwickeln. Als Beispiel nur ganz kurz, was meine ich hier? Amazon hat angefangen als Buchshop, wurde dann ein Onlinehandel, hat jetzt aber eine diverse weitere Services. Es hat Amazon erlaubt, auch in den Video-Streaming-Plattformen zu sein. Es hat Amazon weiter erlaubt, in den USA jetzt Health Insurance anzubieten. Also was ist das jetzt? Also das ist ja kein einzelnes Unternehmen mit einem gewissen Angebot mehr, sondern das ist ein gesamtes Ökosystem an Angeboten geworden, die andere Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht die Benefits wie Amazon anbieten können von Prime-Nutzern, schon leicht aus dem Markt ausdrängt. Also ich will jetzt kurz das Beispiel weiterführen. Ein Amazon könnte zum Beispiel den Nutzern von Health Insurance weitere Benefits dadurch gewähren, dass sie Prime-Nutzer sind. Das kann ein anderes Unternehmen gar nicht, weil es dieses Asset an verschiedenen Angeboten gar nicht hat. Also deswegen ist es sehr schwierig, für neue Unternehmen mit einem einzelnen Service in diesen Markt reinzukommen. Und dann ist noch als letztes Charakteristikum zu nennen, sogenannte Login-Effekte. Das bedeutet, als Nutzer, wenn du jetzt zum Beispiel schon öfter einen Service benutzt hast, hast du da auch deine Daten drin, du hast es vielleicht schon dein Apple Wallet mit deinem Konto verknüpft. Es ist jetzt für dich mühsam, diese Bankkontodaten woanders wiederzunehmen. Du warst dir schon sicher, dass dieses Pay-Service zu deinen ganzen anderen Apple-Konditionen gut funktioniert und Nutzer sind vorrangig, um es jetzt mal plakativ zu sagen, auch ein bisschen faul, einfach weil wir nicht die Zeit haben dazu, uns das ständig neu zu überlegen. Das heißt, wenn ich einmal ein gewisses kennt's von uns allen, wenn wir einmal ein gewisses Service gerne benutzen, dann ist es recht praktikabel, das auch für andere Services weiter zu nutzen. Und dadurch bestehen als letztes Charakteristikum diese sogenannten Login-Effekte, mit denen die großen Plattformen die Möglichkeit haben, ihre Nutzer einzufangen.
Ja, der DMA reguliert ja vor allen Dingen die Gatekeeper, also diese großen Unternehmen, die du gerade genannt hast, lustigerweise im Deutschen benutzt man den Begriff, heißt es Torwächter in der deutschen Fassung des Gesetzes, der für mich so altertümlich
klingt. Da haben sich Österreicher eingeschlichen.
Der für mich so sehr altertümlich klingt und Gatekeeper ist so, aber auch mehr, weil ich mich natürlich im englischen Rahmen viel bewege, viel gebräuchlicher. Grundsätzlich, nur mal für die Zuhörer, Gatekeeper sind grundsätzlich definiert als Unternehmen, die erheblichen Einfluss im Binnenmarkt haben, insbesondere zentrale Plattformdienste, die breit aufgestellt sind und für gewerbliche Nutzer ein wichtiges Zugangstor zum Endnutzer dienen und vor allen Dingen irgendwie so eine gefestigte, dauerhafte Position innehaben oder dabei sind, sie zu haben. Aktuell meines Wissens nach sind es nur Google, Meta, Apple, Amazon und dann TikTok, also und dann jeweils mit verschiedenen Diensten von denen. Nada, aus deiner Sicht, du hattest schon zum Beispiel Airbnb genannt, glaubst du, die Liste ist ausreichend oder bist du der Meinung, da sollten vielleicht noch, müssten noch ein, zwei Namen ergänzt werden?
Genau, noch ganz kurz zu diesem Gatekeeper-Begriff, das, was du gerade erwähnt hast, ist die Definition in Artikel 3 des DMA und der Absatz 2 sagt uns allerdings, auch wenn ich jetzt juristisch daherkomme, es ist recht wichtig, dass der Absatz 2 uns eine Vermutung dafür gibt, dass das besteht, dass das so eine wichtige Stellung hat. Und zwar, wenn diese Unternehmen, und das ist schon wichtig zu wissen, wenn diese Unternehmen im Sinn für diese zentralen Plattformdienste, die sie haben, mindestens 45 Millionen Endnutzer auf europäischer Ebene haben und 10.000 gewerbliche Nutzer, sowie dass sie in den letzten 3 Geschäftsjahren vor dieser Bestimmung als Gatekeeper mindestens 7,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt oder eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro haben. Und das muss noch weiter bestehen in mindestens 3 Mitgliedstaaten. Also das ist schon recht leicht, weil die Kommission ja möchte, dass sie diesen Nachweis, dass sie wirklich so einen großen Effekt haben, nicht für jedes wie im Wettbewerbsrecht einzeln durch ökonomische Analysen darlegen muss. Ja, das war ja das große Problem, das die Kommission hatte in diesen Wettbewerbsfällen, dass sie das alles belegen musste, weil die Kommission im Wettbewerbsrecht ja belegen musste, dass ein Marktverstoß vorliegt. Das heißt, hier baut diese Benennung der Gatekeeper auf einer gewissen Vermutung bei gewissen Größen oder quantitativen Schwellen auf. Qualitativ ist eben dieser nachweisliche Einfluss und sie muss ein Core Platform Service, also einen zentralen Plattformdienst in mindestens 3 Mitgliedstaaten haben. Du hast recht, als Gatekeeper benannt sind jetzt derzeit aktuell, seit letzten September, von der EU-Kommission Alphabet als sozusagen Mutterkonzern von Google, Amazon, Apple, ByteDance als Mutter von TikTok, weil TikTok ist der zentrale Plattformdienst, aber benannt wird das Unternehmen Meta für Facebook, Instagram und WhatsApp und Microsoft. Du hast natürlich recht, also wenn man hier dieses Bündel anschaut an Core Platform Services, geht es im Wesentlichen um soziale Netzwerke, um Messenger-Services, um Video-Sharing-Plattforms. YouTube von Google wurde benannt, Search von Google wurde benannt, um verschiedenste Browser, der Chrome und Safari sind benannt worden, das Operating System, also das Betriebssystem von Google Android, Apple und Windows wurde genannt und die Ad-Services, also die Werbedienstleistungen als zentraler Plattformdienst von Google, Amazon und Meta. Natürlich war in Diskussion, ob man da jetzt noch weitere reinnehmen muss. Ja, was ist mit Booking? Was ist mit Airbnb? Was ist mit Twitter, also X jetzt? Was ist mit, SAP oder es gab sogar die Frage, ob Oracle sich anmelden muss? Was ist mit Samsung? Also das sind alles Fragen, die sich jetzt natürlich auftun und die Kommission ist auch gerade dabei, das weiter zu analysieren, weil es haben tatsächlich ByteDance und ich glaube noch zwei andere haben auch ihre Stellung angemeldet, weil diese Gatekeeper-Stellung müssen die Unternehmen selbst eruieren, also selbst kalkulieren, ob sie dem unterfallen und dann bei der Kommission anmelden. Die Kommission prüft das dann und benennt sie dann. Ja.
Mhm. Und so ähnlich wie im DSA, halt, ne? Da haben wir es ja im Prinzip auch so ein bisschen, wo haben wir auch so ein bisschen Mandanten beraten, die dann nicht drunter fielen, aber die Aufzählung da in 3 Absatz 2 klingt so klar, aber so ganz so klar ist es ja dann doch immer nicht. Ne? Was ist es, welchen Dienst nutze ich denn jetzt? Kann man sich ja da die Frage stellen, bin ich jetzt einer von 45 Millionen Browser-Nutzern oder Maps-Nutzern oder? Das ist ja, klingt irgendwie klar und ist natürlich auch gut aus Sicht der Kommission, dass es so rum geregelt ist und dass sie nicht da jetzt anfangen müssen, das andersrum zu regeln. Aber bisschen Verhandlungs- oder Spielraum gibt es ja schon. Sieht man ja jetzt auch, dass da zum Teil gegen vorgegangen wird, gegen die Eingruppierung, wenn man da vielleicht anderer Meinung ist prima.
Genau, die Plattformen haben sich noch ein bisschen gewehrt.
Genau,
genau. Die haben sich anerkannt und das toll gefunden, dass sie jetzt neue Verpflichtungen haben. Die haben sich da schon noch ein bisschen gewehrt dagegen, ja.
Genau. Wir verlinken mal in den Shownotes noch so eine ganz gute Übersicht da von der EU-Kommission, wer da jetzt benannt worden ist und für welche Dienste. Das muss man sich halt auch klar machen, auch wenn da jetzt nur 5 Unternehmen, Konzerne benannt worden sind. Ich glaube, es sind über 20 Dienste, die das betrifft, was ja für sich genommen schon ganz gut deine Rede von den Netzwerk- und Skaleneffekten zeigt, ne, dass wenn ich halt in diesem einen Markt führend bin, dann kann ich vielleicht auch noch einen Browser mir programmieren lassen und er nutzte das dann eben dafür. Und so sieht man da, glaube ich, ganz gut. Schauen wir mal auf die Folgen, die der DMA jetzt schon zeitigt. Und eine Sache, die vielleicht der eine oder die andere gar nicht damit in Zusammenhang bringt, ist die ja erstmal aus Nutzersicht etwas lästige Folge, dass wenn ich jetzt irgendwo ich gehört abends noch ins Kino, das Kino eingebe in meine Google Search, da will ich ja wissen, wo es ist und wo ich da hinkomme. Und dann gibt es dann so ein Maps-Bildchen, aber ich kann nicht mehr draufklicken. Das heißt, ich muss dann erstmal Maps öffnen um dann da die gleiche Suche nochmal durchzuführen. Magst du kurz sagen, woran es liegt? Ist der DMA schuld?
Der DMA ist schuld. Kurze, knappe Antwort. Es liegt daran, dass Google dadurch eine gewisse Self-Preferencing betreiben kann. Dass sie ihren Search benutzen, steeren sie, also lenken sie die Nutzer dazu, auch einen anderen Dienst zu nutzen, und zwar ihre Maps-Funktion. Ja? Das heißt, wir müssen uns jede ihrer Angebote als eigenen zentralen Plattformdienst hier vorstellen. Und wir wissen ja, dass diese Ökosysteme der Plattformen ja extrem breit aufgefächert sind und dadurch die Möglichkeit haben, Unternehmen, die kleiner sind und nur einen dieser Dienste anbieten, so aus dem Markt leichter drängen zu können. Das ist das, was ich vorher meinte mit diesem Ausbreiten ihrer Marktstellung über verschiedenste Märkte hinaus. Und jetzt ist es so, dass man die Suchfunktion, die wir ja alle gerne nutzen, dann gleichzeitig mit dieser dieser Maps-Funktion gekoppelt hat. Wir als Lazy Consumers waren da sehr gewohnt dran und fanden das auch ganz angenehm, weil Google hat ja die besten Daten, uns jetzt zu sagen, wie wir da jetzt zu diesem leckeren Restaurant oder zu diesem Kinobesuch am schnellsten hinkommen, und hat dann einfach schnell draufgeklickt. Warum? Es wurde ja auch gleich angezeigt. Das ist der klassische Fall dieser Koppelung, wie wir sie damals im Microsoft-Verfahren hatten mit dem Operating System und dem Windows-Browser. Ja? Und deswegen, diese Koppelung soll eben nicht bestehen. Wir sollen dazu gezwungen werden, laut Kommissionspräsidentin Vestager, auch andere Sachen nutzen zu lernen. So quasi, wir werden hier ein bisschen bevormundet, fast schon. Ich selbst habe mich irrsinnig geärgert, dass ich jetzt nicht wusste, wie ich zu diesem Restaurant komme. Erst noch einmal, wie hieß das Restaurant nochmal? Jetzt muss ich es wieder in Maps eingeben. Keine Ahnung, wie hieß der Asialaden hier nochmal? Natürlich ist es nervig, ja. Natürlich stört es uns am Anfang, aber da sieht man, wie sehr wir schon gewohnt sind an Googles Ökosystem, ja. Wir sind es schon so gewohnt, dass wir gar nicht dran denken, dass es eben andere Maps-Anbieter gibt, die vielleicht auch ein sehr gutes Angebot haben könnten.
Lustigerweise ist es ja so, dass wenn du das jetzt auf dem iPhone dann neu eingibst, nachdem du es am Browser gescheitert bist, darf ja Apple auch nicht auf seinen Kartendienst verweisen, aus dem gleichen Grund. Das heißt, wir müssen dann tatsächlich in die App gehen und dann da suchen. Idealerweise.
Und es ist auch verboten, diese Suchfunktion, die wir gerade eingegeben haben. Ihr kennt ja das von Apple, dass es teilweise dann schon vorgegeben wird, was wir zuletzt eingetippt haben, wird dann wieder eingegeben. Schon automatisch für unser Service. Das ist ja sehr angenehm. Aber nein, ich muss mir tatsächlich merken, wie dieses Restaurant, dieses Kino heißt.
Also letztens auf LinkedIn habe ich so eine Diskussion verfolgt, wo sich dann Leute natürlich über den EU-Bürokratismus, Bürokratie würde man wohl sagen, dort echauffiert haben und dann aber schon relativ viel Gegenwind kam nach dem Motto, klar, du willst alles WeChat haben wie in China, dass alles eins ist, dann fällt es auch viel leichter zu gucken, wo du jetzt heute ins Kino gehst, wenn man der Staat ist, der da bei WeChat die Hand drauf hat, ob es denn wirklich zu viel verlangt sei, dann eben auf andere Kartendienste auszuweichen. Ne? Das war dann das da die Diskussion.
Wenn du gerade von China redest, also ich war tatsächlich im Januar zu einem Forschungsaufenthalt und habe dort auch unterrichtet und ich bin nach China gekommen und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und Google funktioniert nicht und ich war komplett ausgeliefert und ich war so, what, I don't even, ich kann nicht mal diese Zeit, ich weiß nicht, wie man das runterlädt, ich war komplett lost, ich würde kurz meine Panik runterschlucken müssen. Okay, ganz ruhig. Im App Store lad mir die ganzen chinesischen Apps, WeChat, Alipay, Ali Street Maps, Ali was immer, runter, um dann drauf zu kommen, dass es dann in der Bedienungsfunktion gar nicht so leicht ist, das kompatibel mit meinem iPhone herzustellen. Und da kommen wir auf einen anderen Punkt noch kurz zu sprechen, sprich Kompatibilität. Da hat man in China besonders gesehen, dass da, wenn da keine technische Kompatibilität, also Interoperabilität zwischen verschiedenen Services besteht, dass es technisch allein gar nicht möglich ist, die andere Auswahl auch voll zu nutzen. Ja, bin ich ein bisschen abgeschwenkt von dem ursprünglichen Maps, aber die Verpflichtung zur Interoperabilität technischer Seite ist besonders eine sehr wichtige Pflicht nach dem DMA auch geworden.
Ja, diese Bevormundung, also Bevormundung des Staates, die da manche drin sehen, die ist natürlich für den Wettbewerb, ist sie enorm, aus meiner Sicht enorm wichtig. Es hilft nur, wenn es mehr gibt. Auch nur Google wurde besser, weil es früher andere gab und Google damit konkurrieren wollte. Das ist schon ganz wichtig. Gleichzeitig hat natürlich, also so sehr es uns ärgert, hat es natürlich auch Vorteile. Du sprachst vom Ökosystem. Und der Begriff, der oder das Wort, das mir bei Ökosystem am besten, am meisten sofort in den Kopf fällt, ist immer das Apple-Ökosystem, weil Apple lässt natürlich nichts zu oder hat jahrelang nichts zugelassen, außer irgendwelche eigene Apple-Produkte oder Sachen.
Mein Vater nannte es die Apple-Verschachtelung.
Ja, genau. Und die müssen sich natürlich auch öffnen und versuchen das jetzt irgendwie mit ihren Tricks zu hingehen oder beziehungsweise ihren Gewinn zumindest aus der Monetarisierung rauszumachen, aus neuen Payment-Systemen, die sie den App-Developern aufbürgen, die dann irgendwie über Dritt-Apps kommen, ist schon alles, das wie das wird schon sich zeigen müssen, wie sich die DMA wirklich durchsetzt, vor allen Dingen, wie sehr dann auch die Kontrollbehörden in der Europäischen Kommission in dem Fall das nachverfolgt, also auch das durchsetzt, das prüft, dass die Umsetzung auch DMA-konform ist.
Guter Punkt, sehr wichtig. Das hat sich jetzt zuletzt gezeigt. Also der DMA enthält auch die Verpflichtung, dass diese Gatekeeper, die benannt werden von der Kommission, binnen 6 Monaten einen sogenannten Compliance Report vorlegen. Ja, also sie müssen binnen 6 Monaten erklären und das spezifisch technisch ausführen, inwiefern sie diesen neuen Pflichten auch nachkommen und was sie technisch dafür tun. Das hat jetzt durch seine Inkrafttreten dann im 7. März oder jetzt spezifisch konkret anwendbar ist er geworden auf diese Gatekeeper. Am 7. März 2024 mussten die dann auch tatsächlich in dieser Woche erklären und sich in diesen Compliance-Shops, die waren übrigens öffentlich auch zugänglich, durch die Kommission sehr schön gemacht, man konnte sich dazuschalten, ein breiteres Publikum erklären, wie sie diese technische Interoperabilität, Datenportabilität, Öffnung für weitere Services, dass sie die Daten schützen und auch nicht User dazu nötigen, weitere Daten oder Services von ihnen zu akquirieren, wie sie das herstellen wollen. Ja, und das ist für die Kommission dann ein bisschen erleichtert worden, da jetzt die Beweislast ein bisschen umgekehrt wurde durch diese Compliance. Und dieser Artikel 8 mit der Compliance ist auch wirklich, hat sehr hohe Anforderungen an diese Unternehmen, die das jetzt darlegen müssen. Ja, das heißt, es ist nicht die Kommission, die sagt, okay, jetzt versuchen wir das mal zu eruieren, probieren wir mal den Search, sondern das Unternehmen muss von ihnen aus vorlegen, wie sie es technisch machen wollen. Ja, und man hat in diesen Compliance-Workshops auch gesehen, die wurden ganz schön gegrillt.
Ja, ist ja ein guter Punkt und sagen wir mal so, hier trifft es ja jetzt ausnahmsweise mal keine Armen. Das sind ja jetzt die größten Unternehmen, die wir haben in diesem Bereich, was wir bei der DSGVO jetzt auch im Data Act sehen, ist halt, dass das dann alle oder nur die Allerkleinsten nicht trifft beim Data Act, sich da jetzt kümmern müssen. Die haben natürlich, die ganz Großen haben natürlich es dann in der Hand, dann eben auch da entsprechend Compliance-Teams zu bilden, die dann auch in der Lage sind, die Anforderungen, die der DMA hat, in ihren Companies, in ihren Konzernen zu berücksichtigen. Da ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, dass die mal miteinander sprechen müssen, was Maps und Search und Ads so miteinander machen. Hast du denn den Eindruck, dass das jetzt, wo wir die ersten Folgen sehen, in die richtige Richtung geht, was die Gatekeeper da machen? Und wenn das jetzt so weitergeht, ist ja schwer zu prognostizieren, aber hat der DMA eine Chance, seine Ziele zu erreichen?
Also interessanterweise, dass du das fragst, weil gerade direkt nach diesen Compliance-Workshops, wo man eben den Unternehmen unterschiedlichem Ausmaß erlaubt hat, darzulegen oder die unterschiedlich lange Compliance-Reports abgegeben haben, hat man gesehen, dass sofort große Unzufriedenheit herrschte. Ja? Die App-Store-Nutzer, ein großer, prominenter App-Store-Opfer auf unternehmerischer Seite war Epic Games, die diese ganzen Videospiele, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, vermarkten. Ich weiß nicht, Warcraft oder wie das Ganze heißt da, oder Fortnite.
Sorry. Ihr seht nicht, wie Lars so viel sein grinst.
Lars grinst mich an. Fortnite, I'm sorry.
Ich wusste nicht.
Veil of Ignorance, was Computer E-Sports, ich weiß, Holger wird mich jetzt köpfen, aber ich habe keine Ahnung über E-Sports, jedenfalls würde ich sagen, die waren sehr unzufrieden, die haben gesagt, also das, was Apple hier vorschlägt, ist eigentlich nur ein Witz, es ist eine Farce, ja, sie sagen, sie bauen ihr Fee-System, weil der Apple App Store hat ja für die gewerblichen Nutzer eine gewisse Fee, also sozusagen eine Gebühr, die sie abgeben müssen, ja, installiert, damit sie überhaupt ihre Services in diesem App Store anmelden. Und die wird 30%, das ist ein ganz schöner Happen für ein Unternehmen, ja, 30% ihrer Gewinne abzugeben, nur dafür, dass sie es reinstellen. Apple hat sonst nichts gemacht, also kein innovativer Beitrag außer Matchmaking, ja. Dafür 30% abzukassieren ist natürlich, ja, hätten wir alle gerne, oder? Von daher hat Apple gesagt, diese Änderung, die Apple jetzt vorgenommen hat, ist eigentlich nichts anderes, als dass sie es unterschwellig irgendwie doch noch verteuern. Weil sie haben so viele Voraussetzungen, so viele Zusatzterms eingenommen und die können das jetzt auf Monatsbasis, aber nur bei Zustimmung. Und wenn das nicht vorliegt, dann müsste es doch noch wieder 12% hier abgedrückt werden. Haben sie gesagt, im Endeffekt, wenn wir uns das jetzt mal durchgerechnet haben, ist es sogar teurer geworden. Ja, daraufhin hat die Kommission ein paar Tage später sofort ein Verfahren auf Basis der DMA-Verpflichtungen gegen Apple, auch gegen Meta und auch gegen Google eingeleitet. Also man sieht, die Kommission hat offenbar zumindest den Ansporn, dass sie jetzt hier rigoros vorgehen wird und sich nicht so leicht abtut. Weil man hat gesehen, im wettbewerbsrechtlichen Google-Fall, wo es um diese Google Search und Ranking Self-Preferencing, wo Google ihre eigenen Werbedienste da an erster Stelle immer gesetzt hatte und dann als Abhilfemaßnahme kam, könnt ihr das bitte abstellen. Also die EU-Kommission hat eine simple Abstellungsverfügung und Google hat gesagt, ja, das machen wir alles. Das ist nie so richtig, hat das nie Zähne gezeigt. Ja. Und trotz der hohen Bußgelder ist hier eine große Unzufriedenheit geblieben. Also was glaube ich, schwierig zu prognostizieren, weil du mich gefragt hast, wirklich gar nicht so leicht, aber es scheint zumindest so, als würde hier der Knoten etwas enger geschnürt werden. Und in Amerika hat man das anders gemacht, da wird jetzt mit hohen Klagen gegen die Unternehmen vorgegangen, also die American Way ist sue them, sue them, sue them. Das ist eine andere Vorgehensweise, ja, was früher erfolgreich sein wird, wir lassen uns gerne überraschen. Natürlich hoffen wir, dass der europäische Weg mit dem DMA einen gewissen Brüssel-Effekt hat, wie die Datenschutzgrundverordnung, dass sich andere Länder dann automatisch hier davon auch Nutzen tragen können und dass das zuerst anwendbar sein wird.
Das DMA sieht ja Sanktionen 10% für den Erstverstoß, 20% dann in Wiederholungsfällen des Jahresumsatzes, des weltweiten Jahresumsatzes vor. Also das sind schon harte.
Da müssen andere Leute hart für arbeiten.
Das ist extrem.
Das sind hohe Bußen. Allerdings muss man jetzt zusätzlich dazu sagen, dass da so eine gewisse Verhandlung noch angeblich stattfinden soll oder kann mit der Europäischen Kommission. Und wir haben im Wettbewerbsrecht gesehen, dass ohne Anreize leider nur Bußen alleine nicht immer so gut geklappt haben. Also es wurde von ökonomischer Seite vorgebracht, dass die DMA zu wenig Incentives enthalte für gute Compliance.
Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass natürlich die Gatekeeper oder die wussten, die werden Gatekeeper auch einen entsprechenden Einfluss haben, entsprechende Lobby haben, um da sagen zu können, wir hätten gerne natürlich Incentives. Mal von den Gatekeepern abgesehen, kleinere Unternehmen, kleinere Plattformen in kleineren Märkten, müssen die da auch aus deiner Sicht befürchten, irgendwie, ob nun über ein DMA oder vielleicht über das deutsche Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, gerade 19a GWB, zu dem jetzt auch vor kurzem Amazon nochmal wieder verloren hat, da irgendwie befürchten, näher rangenommen zu werden, mehr in den Blick der Kartellbehörden zu kommen?
Grundsätzlich ist dafür erforderlich, dass diese Charakteristika, die ich am Anfang genannt habe, schon in irgendeiner Form gegeben sind. Ja, also allein dadurch, dass ich ein Unternehmen bin, das digital in der digitalen Sphäre unterwegs ist, muss ich jetzt noch nicht Angst haben, dass ich in den DMA falle und hohe Bußgelder abcashe oder kassiere. Grundsätzlich ist es so, dass diese Schwellenwerte schon sehr hoch angesetzt sind und das wirklich die Großen erfassen soll. Warum? Wir wollen ja die Kleinen gerade in den Markt bringen. Ja. Allerdings ist es schon so, dass der 19a GWB, also unser nationales Wettbewerbsrecht, auch die Möglichkeit eröffnet, ohne diese quantitativen Schwelle Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen, die eine gewisse marktübergreifende Bedeutung, ist jetzt nach Gesetzestext zu sagen, für den Wettbewerb haben. Ja? Marktübergreifende Bedeutung nimmt ja schon Bezug auf dieses Ökosystemkriterium. Das heißt, die ganz Kleinen, die nur einen Dienst haben, eher schwer. Die werden sich weiterhin an die Datenschutzgrundverordnung halten müssen und an die DSA-Verpflichtungen zu ihren Contents, die sie online stellen, weil der DSA, den wir noch nicht erwähnt haben, den Digital Services Act als Komplementärverordnung, enthält sehr starke Regulierung des Inhaltes, was online wandern darf, also nicht nur gegen Hate Speech, sondern mediale auch Freiheiten. Also die werden sich an dem eher orientieren müssen, während der DMA und der 19a wirklich auf diese Netzwerkeffekte und Ökosystemkriterien zurückführt. Ja. Und die kleineren können durchaus auch national in den 19a fallen, wenn sie diese marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben könnten. Ja. Das ist aber nicht nur dem Bundeskartellamt nach, sondern auch generell hat man eine lange Diskussion geführt, wie die einander im Verhältnis stehen, dieser 19a, den das Bundeskartellamt durchsetzt auf nationaler Ebene und der DMA. Der 19a soll verstanden werden als Kartellrecht. Ja? Und das bedeutet, in einem ersten Schritt wird das Unternehmen zwar adressiert, aber in einem zweiten Schritt muss das Bundeskartellamt nach wie vor wettbewerblich nachweisen, wo genau der Verstoß liegt. Ja, und das ist der Unterschied zu diesen Compliance Reports vom DMA, wo das Unternehmen gebeten wird, jetzt liefert ihr uns mal bitte die Daten und dann untersuchen wir das nochmal. Also da gibt es deutliche Unterschiede, aber der 19a ist schon stark, weil er uns national für gewisse Sachen schützen könnte, sprich Datenkoppelungen. Wir hatten den Facebook-Fall vom Bundeskartellamt, da wurde das erste Mal so richtig aufgedeckt. Ja, also persönliche Daten, ja, zu horten als so ein Plattformdienst, das kann nicht nur die Datenschutzgrundverordnung verletzen, sondern auch einen Marktmissbrauch darstellen in kartellrechtlicher Sicht. Und die Deutschen haben eine sehr starke Tradition von Privacy, ja. Wir wollen sehr stark, dass unsere Daten geschützt sind. In China wurde ich überall gefilmt auf der Straße, bei uns undenkbar, ja, undenkbar. Und das ist deswegen gut, dass wir dann auch national ein paar unserer eigenen kulturellen Werte hier auch so durchs Kartellrecht nach wie vor schützen können. Ich hoffe, ich habe das jetzt zufriedenstellend beantworten können, worauf Sie hinaus wollten.
Ja, ich glaube schon. Also die was man sich ja schon fragt, ist, wenn es jetzt einen DMA gibt, der dort Gatekeeper definiert, sehr hohe Schwellen hat, wo dann jetzt eigentlich noch der Anwendungsbereich bleibt. Aber das ist ja gut erklärt, ja, dass es eben schon auch unter diesen Schwellen natürlich Marktmissbrauch geben kann. Und ich sag mal so, dieses Essential Facility, habe ich mal irgendwie gelernt im wahrscheinlich siebten Semester. Das Thema gab es ja auch schon immer, ne? Dass wenn ich sozusagen eine Brücke habe, ja, und dahinter auf einmal dann den Bahnhof bauen kann, nur deshalb, weil alle zahlen müssen, die über meine Brücke fahren, dann ist es sicherlich auch auf einem kleineren Markt noch weiterhin anwendbar. Ob es dann jetzt so einen Sinn macht, es aus rein deutscher Sicht zu sehen, angesichts dessen, dass es ja kaum eine Plattform von Bedeutung gibt, die eben nur in Deutschland tätig ist, mag ich dann mal zu bezweifeln, ja. Also klar kann es sein, dass es dann immer noch eine räumliche...
Herr Dr. Mund würde Ihnen jetzt widersprechen, vehement, aber...
Genau. Ja, klar, mag sein. Und klar, was weiß ich, wenn ich jetzt an Lieferdienste denke, da kann man ja schon den Markt auch räumlich abgrenzen, dass es dann eben einen Unterschied macht, ob ich in Deutschland oder in den Niederlanden ausliefer. Und Airbnb, klar, macht es einen Unterschied, ob die Wohnungen, die ich miete, in Amsterdam oder in Köln stehen. Aber
habe ich noch kleinere Märkte, ja.
Genau, aber insgesamt ist es halt schon, muss man sich halt nur merken, dass nur wenn man jetzt nicht unter den DMA fällt, man jetzt nicht vogelfrei ist und wenn man dann wirklich dort marktmächtig ist, diese Positionen nicht ausnutzen darf. Du hast die BGH-Entscheidung zum Meta erwähnt, dass es eben dann auch ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sein kann, wenn ich Konditionen durchsetze, die ich sonst nicht durchsetzen könnte, datenschutzrechtlich zum Beispiel Einwilligung einhole oder. Insofern, ja, bleibt das Kartellrecht, bleibt das Wettbewerbsrecht ein großes Thema
das bleibt auch parallel anwendbar, das sagt der DMA auch, ja. Das ist wichtig noch festzuhalten am Schluss. Also das ist auch möglich, gegen die großen Plattformen parallel anwendbar zu halten, weil dieses Nebis in Idem-Prinzip, dieses ich darf nicht wegen einer Sache zweimal verfolgt werden, das gilt nur wegen dem gleichen Rechtsverstoß gegenüber den gleichen Personen und dem gleichen Unternehmen. Also das sind sehr strenge Kriterien. Also das kann durchaus sein, dass ein Unternehmen wegen DMA-Verstößen und Wettbewerbsverstößen gleichzeitig verfolgt wird.
So, ja, mit diesem Ausblick würde ich sagen, haben wir einen guten Schlusspunkt gefunden. Ich glaube, es war jetzt ein ganz guter Ritt durch den DMA. Ja, wer sich gefragt hat und dachte, sein Browser spinnt, dass man auf die Maps nicht mehr klicken kann, weiß jetzt, woran es liegt. Es gibt auch ein paar andere Sachen, wo wir gesagt haben, dass uns der europäische Gesetzgeber da ein bisschen erziehen möchte. Ja, guck mal, ob es nicht auch doch noch OpenStreetMap gibt oder Browser, die nicht von den Großen betrieben werden. Da wird es dann, glaube ich, schon eng. Firefox
noch. Ich muss noch ein praktisches Beispiel nehmen. Ich muss, bevor wir das abschließen, schon auch, weil sonst denken wir, ja, wir werden jetzt hier bevormundet und umerzogen. Nein, das hilft uns schon auch sehr stark, ja, weil wir haben sehr starke Datenportabilitätspflichten und Interoperabilitätspflichten. Und da muss ich kurz das Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen die Bank wechseln, ja, und Ihre Kreditwürdigkeit einer anderen Bank, sei es im In- oder Ausland, zeigen, ja. Welche Kreditwürdigkeitsmöglichkeit haben Sie? Ja, das Statement von Ihrer alten Bank. Stellen Sie sich vor, die alte Bank sagt einfach, also, ja, kannst ja selber ausdrucken. Ja, mal gucken, ob das reicht, ne? Wenn du von deiner Bank kein Statement gibst, bekommst deine Daten und Transaktionen in machine-readable Formats, so dass du es woanders vorlegen kannst, dann bist du als Konsument ziemlich ausgeliefert, ja? Also diese Datenportabilität kann auch dann wichtig sein, wenn du deinen Cloud-Anbieter wechseln möchtest. Es muss dir möglich sein, deine Daten von einem Service zum anderen transferieren zu können. Das sind ganz große Vorteile, die wir hier auch als Endnutzer durch den DMA haben. Und was auch kommt in den nächsten Jahren, sind, dass alle Social Messenger Services miteinander interoperabel werden müssen. Ja, das heißt, ich kann dann mit dem Messenger über einen anderen Dienst, der sowas zur Verfügung stellt, auch telefonieren in Zukunft, ja. Also es kommt alles erst in Gang und es dauert ein bisschen, weil man den Gatekeepern ja auch die Möglichkeit öffnen muss, das technisch durchzuführen. Aber es ist nicht nur so, dass wir jetzt mit neuen Diensten bevormundet werden, sondern auch tatsächlich triftige Vorteile haben, die uns als Konsumenten auch schützen können. Das wollte ich nur kurz.
Prima, Nada, guter Hinweis zum Schluss. Ich wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich das alles schlecht finde. Ich bin da eigentlich eher ganz positiv gestimmt. Man muss halt gucken, welche, und da ist der Ansatz, bei den ganz Großen anzufangen, wahrscheinlich tatsächlich gut, welche Mechanismen, die EU-Gesetzgebung vorsieht, wirklich funktionieren. Da der Portabilität haben wir in Artikel 20 DSGVO schon seit 2018, und es findet praktisch nicht statt. Data Act sagt auch, Datenvermittlungsdienste müssen dafür sorgen, dass ich bestimmte Informationen mitnehmen kann von Booking zu Airbnb. Ob das wirklich mal jemals stattfindet und einen sinnvollen Anwendungsbereich bekommt, hängt davon ab, ob das irgendwann mal jemand geltend macht und durchsetzt.
Effektivität. Und deswegen untersuchen wir hier am Institut auch die private Rechtsdurchsetzung dieser neuen Pflichten, die auch möglich sein soll. Nur kurz als Teaser.
Sehr gut. Da sind wir gespannt, was ihr da herausfindet. Und dann stürzen wir uns drauf und sind die lästigen Fliegen, die dann versuchen, diese Pflichten auf dem Zivilrechtswege durchzusetzen. Prima. Liebe Nada.
Aber als Anwälte.
genau. Ja, ich glaube, uns geht die Arbeit trotz künstlicher Intelligenz nicht aus. Ich glaube, alleine die Compliance-Vorgaben, die man jetzt hier und da hat, nicht zuletzt im Kartellrecht, deshalb bin ich froh, dass wir endlich mal darüber sprechen konnten. Die haben es in sich. Genau, also nochmal, liebe Nada, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz toller Ritt, nicht nur durch den Digital Markets Act, sondern auch die praktischen Auswirkungen und eben auch das, was es so links und rechts davon noch geben mag. Danke auch Lars, dass du deine Expertise hier eingebracht hast, Premiere bei uns im Podcast mit dem Kartellrecht. Vielen Dank den Zuhörenden da draußen. Ja, meldet euch bei Lars für kartellrechtliche Fragestellungen, meldet euch bei Nada für tolle Forschungsprojekte und Ideen, Drittmittel wahrscheinlich auch gern gesehen, wo die Forschung dann sozusagen seine praktischen Auswirkungen hat, und meldet euch bei mir, wenn ihr Vorschläge habt, wer hier mal ein Interview gehört. Vielen Dank euch beiden nochmal, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
Cool, und alle anderen dann bis demnächst. Ciao, macht's gut.
Tschüss.